Warum und wie sollen wir mit anderen reden? Ihr habt auf Seite 56, ja, im Teilnehmerheft, die Unterlagen. Ich selber, mir ist das immer so mässig peinlich gewesen, bevor ich Christ bin worden und so am Anfang von meinem Christsein, wenn andere von ihrem Christsein und vom Glauben erzählt haben, da hat sich immer so etwas zusammengekrampft da in meinem Magen und ich habe immer gedacht, wo ist der Hinterausgang, dass ich nicht in das Gespräch verwickelt werde. Weil ich das Gefühl hatte, Glauben ist doch einfach Privatsache und das gehört doch nicht in die Öffentlichkeit, was da jemand mit Gott erlebt. Und vielleicht hat es so einzelne unter uns, die sagen, das Wichtige ist, dass doch jemand als Christ lebt und es nicht immer über sein Christsein erzählt, überall. Vielleicht hat er auch so einen Onkel Hermann irgendwo in der Verwandtschaft. Oder eine Tante Anni. Oder wer auch eine Person, wo der wüsst, die lebt eine ganze enge Gottesbeziehung. Das ist ein Christes Vorbild. Obschon sie nie und er nie über den Glauben redet. Und vielleicht ist das so unser Ideal. Für mich war es gewesen. Bis ich mir mal überlegt habe, wie ist eigentlich der Onkel Hermann auf den Glauben gekommen? Die Wahrscheinlichkeit ist doch ganz gross, dass irgendjemand am Onkel Hermann, der nie darüber redet, von Jesus hat müssen erzählen. Wie hätte er denn sonst die Botschaft hören? Also es hat auch für diese Menschen irgendjemand gebraucht, der ihnen vom Evangelium erzählt hat. Warum sollen wir über den Glauben reden? Ich glaube, der Hauptgrund ist, weil es Jesus uns befohlen hat. Jesus hat gesagt, geht und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ihr dürft also noch zu euren Küngeln predigen. Wir sollen die wundervollste Botschaft von Jesus weitersagen, dass er für dich und für mich gestorben ist, dass er durch den Tod und verstanden ist, dass er dort durchgegangen ist, dass er lebt und dass er uns in die Freiheit hineinführt, aus dieser Sardinenbüchse hineinführt. Das ist doch eine Botschaft, die wir weitergeben dürfen. In der Bibel ist der Befehl Gang. Kommt 1514 Mal vor. Im Neuen Testament 233 Mal und allein im Matthäus-Evangelium sagt Jesus 54 Mal Gang. Gang raus. Gang und sag's denen, die verloren ist. Geht, sagt's dem Johannes. Geht, sagt's all denen, die ihr trefft. Geht zu den Hecken und Zäunen. Geht zu denen, die am Rand sind von der Gesellschaft. Sie sollen dieses Evangelium hören. Und ich glaube, das sind wir im zweiten Grund. Wenn wir Menschen sehen, die in Gefangenschaft sind, in diesen Sardinenbüchschen innen sind, oder sonst ganz fest in Fesseln innen, all das, was wir gestern gehört haben, dann ist es doch unsere Aufgabe, sie darauf hinzuweisen, hey, da ist einer, der das nicht so gedacht hat. Da ist einer, der dich herausführen will, in die Freiheit hinein. Stellt euch mal vor, wenn ihr durstig durch die Wüste geht und ihr kommt an eine Oase. Es wäre doch vermessen, wenn ihr würdet sagen, hoffentlich merkt es niemand, dass ich eine Oase gefunden habe und eine Lebensquelle gefunden habe. Es ist doch unsere Aufgabe, zu denen, die mit uns in der Wüste unterwegs waren, zu ihnen zu gehen und zu sagen, kommt, ich habe da etwas gefunden. Und Menschen von Jesus erzählen, heisst sie, zu dieser Quelle, zu dieser lebendigen Quelle zurückzuführen. Und das Dritte, wenn wir nochmal einen weiteren Grund brauchen, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Das Beste, was wir weitergeben können. Evangelium heisst ja übersetzt gute Nachricht. Und gute Nachrichten, die wollen wir doch einfach weitergeben. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir das weitergeben sollen, wie machen wir denn das? Und da haben wir so auch ein Pendel mit zwei entgegengesetzten Richtungen. Das eine ist Kopf runter und durch, das Evangelium predigen und dann wie der Elefant im Porzellanladen durch die Welt rasen. Oder die andere mit einer riesen Angst und Zurückhaltung Hilfe, wie sage ich etwas. Und irgendwo da dazwischen plampen wir. Der Nicky Gamble, das ist der, der den Kurs immer wieder weiterentwickelt hat. Ein englischer Theologe. Er erzählt, wie er am Anfang auf die Leute zu ist. Und ich finde das so köstlich, dass ich nachher Teil muss vorlesen. Als ich gerade Christ geworden war, wollte ich sofort jedem davon erzählen. So begeistert war ich. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum die anderen nicht genau so glauben konnten. Bevor ich gläubig wurde, hatte ich ja auch mein ganzes Leben ohne Glauben verbracht und nicht begriffen, worum es geht. Aber nun konnte ich nicht mehr nachvollziehen, wie andere so blind sein konnten. Ich hatte nicht besonders viel Taktgefühl, wenn ich mit anderen über den Glauben sprach. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich etwa 10 Tage nach meiner Hinwendung zu Christus zu einer Party ging. Ich war entschlossen, der ersten Person, die ich treffen würde, von Jesus zu erzählen. Ich kam also an und traf als erstes auf eine junge Frau namens Pippa. Ich wusste, dass sie nicht gläubig war, also dachte ich mir, okay, der werde ich jetzt von Jesus erzählen. Ich muss dazu sagen, dass ich in der kurzen Zeit seit meiner Bekehrung bereits ein kleines Seminar mitgemacht hatte, bei dem man lernte, wie man mit anderen über den Glauben spricht. Man hatte mir beigebracht, dass es auf 3 Dinge ankommt und der erste Punkt lautete, man muss seinem Gegenüber klar machen, dass es Jesus braucht. Also ging ich geradewegs auf die Tanzfläche zu Pippa und da ich keine Zeit mit höflichen Floskeln verschwenden wollte, sagte ich, «Hallo Pippa, du siehst schrecklich aus. Du brauchst Jesus.» Sie können sich vorstellen, dass sie nach diesem Vorstoß für eine ganze Weile abgeschreckt war. Schließlich später fand sie jedoch tatsächlich zu Christus, aber nicht durch mich, sondern durch jemand anderen. Sie dachte, mit ihr sei etwas ganz anderes geschehen als mit mir. Sie hielt mich für übergeschnappt. Und heute, Sie hören und staunen, ist Pippa meine Ehefrau. So gnädig ist Gott. Es kann sein, dass du so von einem Elefant bist verletzt worden, weil er einfach taktlos dich mit dem Evangelium konfrontiert hat. Dann vergib ihm. Er hat das Beste wollen und hat es einfach ungeschickt angestellt. Und das Zweite, das sind die, die eben Angst haben, zu denen habe ich gehört. Ich habe immer eben so einen Klotz im Hals bekommen. Vermutlich auch rote Ohren und Hitzewallungen, wenn das Gespräch irgendwo in Beiz auf den Glauben zu reden ist gekommen. Ich habe gehofft, ich müsse mich nicht einmischen. Und dann kommt immer die plumpe Frage, was denkst du darüber? Und dann bin ich doch drinnen gewesen. Und voran haben die Gespräche irgendwo in ganz blöden theologischen Streitgesprächen geendet. Und ich bin jedes Mal völlig frustriert und habe mir jedes Mal einmal mehr bewiesen, ich bin halt einfach nicht fähig, über den Glauben zu reden. Ich bin halt kein Evangelist. Und trotzdem sagt Jesus, erzähl es weiter. Und das ist das Kogendilemma, wo ich immer drinnen war. Und ich vermute, jedes von uns ist da irgendwo zwischen diesen 2 Extremen. Und mit den Jahren durfte ich entdecken, dass ich ja erzählen darf, was ich mit Jesus erlebe. Und dass das so etwas Natürliches ist. Ich erzähle doch auch den Leuten, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich erzähle doch auch, was ich feins mit meiner Frau erlebt habe. Ich kann euch sogar erzählen, wie ich es gelernt kennen. Das ist doch spannend, oder? Ich kann erzählen, was ich mit meinen Kindern erlebe. Und so kann ich anfangen zu erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Über meine Beziehung zu Gott reden. Und wir wollen 5 Punkte jetzt kurz anschauen, wo uns da helfen könnten. Die 5 mit einem PA. Ich probiere es dann immer deutsch zu übersetzen. Der erste Punkt heisst Präsenz. Ich sage dem, es ist wichtig, dass wir anwesend sind. Im Matthäus Kapitel 5, Vers 13 lesen wir, dort sagt Jesus zu den Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Und im Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und im Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus hat das ein paar Burli im judäischen Hochland gesagt. Ein paar ungebildete Leute und sagt ihnen, ihr seid das Licht und Salz von dieser Welt. Ihr werdet die ganze Welt verändern. Und jetzt haben wir doch eine grosse Gefahr, oder? Der Karli. Schmidt Karli. Der entdeckt das Evangelium, oder? Er wird ganz nett. Fährt auf Strahlen. Und jetzt hat er das Problem, oder? Ich sollte Licht sein von dieser Welt und probiert das und ja, strahlt ein bisschen. Aber es wird ihm nicht so leicht gelingen. Es ist so ein Krampf, Licht zu sein. Und Jesus sagt, nein, du musst nicht Licht werden und Licht tun, wie wenn du Licht wärst. Ich bin das Licht und ich lebe in dir. Und weil ich in dir lebe, bist du Licht. Und gestern haben wir gehört, dass die Liebe von Gott in unser Herz ausgossen ist. Und wir einer Kraftquelle angeschlossen sind. Und dann ist der Karli sogar Licht, wenn es ihm verschissen geht. Das spielt doch gar keine Rolle. Seht ihr, wie der strahlt? Nicht, weil es auf seine Gefühle ankommt, sondern weil Gott aus sein Licht in ihm lebt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder erfüllen lassen von dem Heiligen Geist. Und zu dieser Licht- und Salzquelle sein. Nicht werden, wir sind es, wenn Jesus in uns ist. Mir kommt ein Beispiel in Sinn. Da ist etwa vor 5-6 Jahren eine Frau da drinnen gesessen, die hat am Samstagabend da in diesem Raum ihr Leben Jesus anvertraut. Freude herrscht. Es war fest bei ihr und im Himmel, sie ist am Montag wieder arbeiten. Am Mittwoch, am Morgen in der Pause fragen sie die Leute in der Pause, die Arbeitskollegen, du, bist du verliebt? Und sie können sagen, ja. Ich habe mich über das Wochenende verliebt. Und dann sagen sie, in wen? Erzähl uns, wie heisst er? Und dann sagt sie, ich habe mich Jesus verliebt. Und sie hat zuerst mal Zeugnis abgegeben, weil sie gefragt wurde, was mit ihr passiert ist. So einfach ist das. Es gibt ein bisschen Verwirrung, wenn man das nachher so vielleicht sagt. Aber das dürfen wir den Leuten schon zutrauen. Wir sind Salz von dieser Erde. Salz hat eine konservierende Wirkung gehabt. In der Antike, bevor es den Kühlschrank gegeben hat, noch nicht einmal in der Antike, hat man Salz gebraucht, für etwas haltbar und genießbar zu machen. Und Jesus sagt, dir, du, wo du mit Jesus lebst, du bist Salz für die Gesellschaft. Du machst die Gesellschaft lebenswert. Dass sie genießbar ist. Stell euch mal vor, was das Gewaltiges ist. Einfach weil wir mit Jesus leben, werden wir zu Leuchthäusern und zu salzigen Menschen. Und manchmal sind wir auch versalzen und dann bitten wir Gott um Vergebung. Jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, aber ich kann doch nicht die ganze Welt verändern. Was nützt denn mein Licht schon angesichts von dieser Not? Und da ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen von einem kleinen Bub, der an einem Ort am Strand war. Und an diesem Strand hat es auch fast Millionen von Seesternen gehabt, wo die Flut ans Ufer gespült hat. Und dann ist das Wasser weg und die Seesterne sind dort gelegen. Und der Bub ist gegangen und hat immer wieder sich gebückt und eine Seesterne ins Meer geworfen. Und der Mann schaut ihm auf die Ferne zu und schüttelt den Kopf und denkt, was soll das? Es hat ja da Tausende, Abertausende von Seesternen. Und geht zu diesem Bub zu und sagt, was machst du da? Und er sagt, du siehst es ja, ich tue Seesterne ins Meer werfen. Und der Mann fragt, aber geht es eigentlich noch? Das bringt ja nichts. Und dann nimmt der Bub einen Seestern, nimmt ihn so in die Hand und sagt, dem da hier bringt es ganz viel und wirft ihn ins Meer. Und das ist deine Aufgabe und meine Aufgabe. Die Menschen, die du ihnen begegnest, denen bringt es ganz viel. dass sie den lebendigen Gott dürfen lernen kennen. Unser Lebensstil ist ganz sicher wichtiger als das, was wir sagen. Aber wir sollen so leben, dass wir gefragt werden, was in uns steckt. Der zweite Punkt, das ist das Plädoyer. Wir sollen Stellung beziehen. Wir sollen sagen, was in uns haltet. Und das können wir ohne Druck machen. Druck ist kontraproduktiv. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 17 lesen wir, dort ist der Paulus, nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen und redete drei Sabbate zu ihnen, wobei er von der Schrift ausging. Er legte sie ihnen aus und erklärte, dass der Messias leiden und von den Toten auferstehen musste. Und er sagte, Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Messias. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, außerdem eine große Schar gottesfürchtiger Griechen, darunter nicht wenige Frauen aus vornehmen Kreisen. Der Glaube, das haben wir vorhin auch gehört, ist nicht einfach ein Sprung ins Ungewisse, sondern da dürfen wir uns informieren und dürfen so viel Sicherheit geben, dass wir im Vertrauen auch die Schritte auf Gott zu dürfen tun, die wir brauchen. Und manchmal haben wir, wenn wir Menschen lehren, schlicht auch keine Antworten. Da werden wir mit so schwierigen Fragen konfrontiert. Oder auch im Alpha-Life-Kurs. Wie manchmal dürfen wir auch den Zustand sagen, ich weiss es auch nicht. Und das ist legitim. Und trotzdem, es gibt viele Fragen, wo wir uns auch dürfen informieren und uns vielleicht auch Wissen aneignen, damit wir Antworten parat haben. Ich möchte euch auch Mut machen. Leset Bücher, leset die Bibel und vertieft euer Wissen, damit ihr anderen könnt zur Hilfe werden. Der dritte Punkt heisst Proklamation, das Evangelium verkünden. Im Mittelpunkt von dem, was wir weitergeben, ist das Bekenntnis von Jesus Christus. Und ein Bekenntnis ist, dass wir sagen können, komm und sieh. Komm und schau, wer da ist. Vielleicht bist du so wie ich, dass dir nicht leicht fällt, das Evangelium weiterzugeben. Aber vielleicht gelingt es dir, jemandem zu sagen, komm, ich kenne einen Ort, da wirst du mit dem Evangelium konfrontiert. Komm in Alpha Life Kurs. Dort wird das Evangelium erklärt. Komm in Gottesdienst oder wo auch immer. Das war schon in der Bibel so. Jesus hat Andreas gesagt, komm, folg mir nachher. Der Andreas, was hat er gemacht? Er ist sein Bruder, der Petrus, geholt. Der Philippus ist dazugekommen. Andere sind dazugekommen. Und er hat gesagt, komm und sieh. Ich habe den Messias gefunden. Komm zu ihm. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle können. Andere an einen Ort einladen, wo sie unter das Evangelium kommen. Einige kennen den Namen, den ich jetzt sage. Andere können vermutlich gar nichts anfangen. Der Albert McMackin. Wer kennt ihn? Nur die, die im Alpha-Life-Kurs schon mal waren. Der Albert McMackin war ein ganz einfaches Bauerli. Er ist mit 24 zum Glauben gekommen. Und er war so begeistert, dass er seinen Freunden in der Nachbarschaft wollte davon erzählen. Und dort hat er gehört, dass in einem Nachbardorf Veranstaltungen sind, dem sagt man Evangelisation, wo das Evangelium verkündet wird. Und er hat seinen Nachbarn gesagt, kommt, könnt ihr hinten auf meinen Lastwagen, auf Brügge, und dann fahren wir dorthin und dann gehört ihr das Evangelium von Jesus. Und er hat einen Freund gehabt, den er unbedingt dabei haben wollte, weil das ein bisschen ausgefallener Typ war. Und der war einfach nicht zu überzeugen. Der hat gefunden, das ist schon gut, wenn er geht, aber ohne mich. Und dann hat er sich überlegt, wie bringe ich meinen Freund dorthin? Und er hat gesagt, wir machen einen Deal. Du darfst den Lastwagen fahren, ich gehe hinten auf die Brücke und dann gehen wir dorthin. Und sein Freund hat sich das nicht lassen. Und ist so an die Veranstaltung gegangen. Er ist dort unter das Wort von Gott gekommen und ist tief berührt gewesen. Er ist jeden Abend wieder gekommen und am letzten Abend hat er sein Leben Jesus Christus anvertraut und hat ihm angefangen nachfolgen. Und der Freund hat Billy Graham geheissen. Und der Billy Graham, viele von euch kennen den, ist im 20. 21. Jahrhundert der Evangelist par excellence gsi. Millionen, Milliarden von Menschen hat er auf schlichte Art und Weise das Evangelium verkündet. In allen Herren Ländern. Vom Billy Graham reden wir. Aber wer hat vom Albert McMackin, der ihn hat Lastwagen fahren, damit er unter das Wort ist? So funktioniert Gott. Und Gott braucht auch dich, für Menschen in seine Nachfolge zu rufen, damit sein Reich sich vielfältig ausbreiten darf. Und er braucht dich auf deine Art. Du darfst das Evangelium so weitergeben, so weiter dienen, wie es dir entspricht. Du musst dir keinen Krampf daraus machen. Aber glaub von Gott, dass er es tut. Zum vierten Punkt. Persönliche Vollmacht. Im 1. Korinther 2 lesen wir von Paulus, als ich zu euch kam, Brüder und Schwestern, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Und darum geht es ja im Alpha-Life-Kurs. Wir reden euch mit euch nicht über Kirche und Glauben. Da kann man mit den Leuten sehr gut reden. Wir reden mit euch über Jesus Christus, der Kreuzigung, der Auferstandene, der, der uns die ganze Fülle vom Leben geben will. Und wir lesen nachher weiter. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Und darum geht's. Es hat einzelne von euch gestern Abend in diesem Raum gehabt, die haben nicht mehr mitbekommen, was in diesem Referat gelaufen ist, was ich davor gesagt habe. Weil Gott direkt in dein Herz hineingewirkt hat. Es hat jemand erzählt, dass er nicht mehr zuhören konnte, weil die Schmetterlinge im Bauch anfangen wirken. Und das hat nicht mehr mit unseren Worten zu tun, sondern das hat mit der Vollmacht von Gott zu tun. Dass Gott hineinwirkt in unser Leben. Und da dürfen wir darauf vertrauen. Was unsere Aufgabe ist, ist ihn einfach beim Wort nehmen und das weiterverzählen, was wir von seinem Wort verstehen. Und Gott vermehrt es über Bitten und Verstehen. Der letzte Punkt, das ist die Fürbitte. Das ist unsere Waffe. Wir dürfen für andere Menschen vor Gott einstehen. Denkt, Gott ringt schon viel länger um die Menschen als wir. Und wir können einstimmen in das, was Gott schon lange bewegt. Und können ihm die Ohren voll reden. Und ihm darum bitten, dass er doch in das Leben von einem Menschen eingreift. Ich habe ein ganz eindrückliches Beispiel erlebt in meiner Jugendgruppenzeit, als ich noch in Thun war. Da hat im Nachbardorf ein Jugendlicher, der war 2 Jahre jünger als ich, in einer Garage angefangen, Nachbarsgielen versammeln und innerhalb von einem Monat ist eine ganze Quartierjugend in dieser Garage zum Glauben gekommen. Und uns sind alle in der Unterkiefer ab und haben gedacht, wie ist das möglich? Das ist übernatürlich, etwas passiert. Und wir haben angefangen, die Jugendlichen fragen, erzähl du mal aus deinem Leben. Und wisst ihr, was sich herausgestellt hat? Es hat sich herausgestellt, dass praktisch alle von diesen Süchlen, von diesen Jugendlichen als kleine Kind bei einer alten Frau aus dem Quartier in der Sonntagsschule waren. Und die Frau hat ihnen das Evangelium gesagt und hat dann beharrlich für die Quartierjugend gebetet. Und dann kommt irgendein Jugendlicher und er fährt eine Ernte ein und niemand weiss wieso. Und wenn du Samen ausgesagt hast, in deinem Leben, in deiner Familie, in der Sonntagsschule oder in der Schule oder wo immer, trau Gott zu, dass er das aufgeht. Du hast es gesagt. Und dort, wo das Wort Gottes gesagt ist, dort ist es gesagt. Und welche Gnade, wenn wir so noch erleben dürfen. Und wir plötzlich dürfen sehen, wie es aufgeht. Und sie ist auch gesagt, wenn wir es nicht werden sehen. Ich kenne mich botanisch zu wenig aus, aber ich behaupte und habe mir sagen, es gibt Samen, die Generationen später aufgehen. Kannst du noch die letzte Folie geben? Ja, das ist sie. Ich möchte noch so beherzigen. Fassen Sie sich kurz. Der Paulus kann in 3 oder 4 Sätzen das Evangelium weitergeben. Es kann zum Beispiel sein, dass du dir mal in einem stillen Moment überlegst, wie ist mein Leben gewesen, bevor ich Jesus kennt habe. Wie ist Jesus in mein Leben gekommen? Und was hat sich verändert? Und das in 10 Sätzen. Und wenn du gefragt wirst, kannst du ganz schlicht deine Lebensgeschichte bezeugen und damit Jesus verherrlichen und das Evangelium erklären, ohne dass es dogmatisch oder übergestülpt überkommt. Probier persönlich zu sein. Wir dürfen auch von unseren Schwächen und von unserem Versagen erzählen. Ich hoffe, ihr spürt das hier und da von uns Referenten. Du hast es gestern für mich so schön gesagt. Wir wissen nicht einfach, wie es geht. Wir sind im gleichen Boot miteinander. Und wir dürfen uns da teilhaben. Und Christus soll im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht um uns. Es geht auch nicht um das, was er gewirkt hat. Das kann uns helfen und kann uns ermutigen. Aber es geht um Christus, wo alles ist. Und vielleicht gelustet es dich, deine Lebensgeschichte mal kurz aufzuschreiben. Und dann dürfen wir das auch üben, die einander erzählen. Es ist schon eine Art von Lobpreis, wenn wir Gott ehren, mit dem, was er in uns gewirkt hat. Und vielleicht möchte auch heute Nachmittag, ich weiss gar nicht, wie viel Raum ist, die jemand erzählen in 4, 5 Sätzen, das hat Jesus in mir gewirkt. Einfach für ihm die Ehre zu geben und das auch vor der Welt zu bezeugen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für das unerhörte Privileg, dass wir dein Evangelium weitergeben dürfen. Dass wir dürfen sagen, was du in unserem Leben gewirkt hast und dass wir dürfen bezeugen, du bist der lebendige und verstandene Herr und Gott. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigende Erfahrungen fährst an verschenken, dass wir auf unsere ganz spezielle, persönliche Art dich dürfen bezeugen in unserem Umfeld. Im Namen Jesu. Amen.